Ja, willkommen an diesem Morgen. Ich mag mit einem etwas mythischen Bild beginnen. Ich meine, ich könnte es auch als moderne Geschichte erzählen. Aber ich mag diese alten mythischen Bilder, die unsere menschliche Seele so lange begleitet haben. Stell dir vor, du bist ein Wesen, Frau oder Mann mit königlicher Abstammung und lebst in deinem Haus, Villa, Schloss und bewohnst einige wenige Zimmer. Ein königliches Apartment. Und es gibt ein paar Menschen, die zu Diensten sind und die nach dir schauen, dir was zu essen bringen. Du studierst da, bildest dich weiter und gehst zu deinem Leben nach. Und hin und wieder taucht jemand von deiner Dienerschaft auf und bringt dir einen Grundriss von deinem Schloss und erklärt dir, wer wo wohnt und was es da alles für Wesen gibt. Na, das eine glaubst du, manches glaubst du nicht. Und nach die Jahre gehen so dahin. Nach vielen Jahren merkst du, dass du auch gar nicht mehr so das Gefühl hast, dass du die Königin, der König im Haus bist. Du bist so eins unter diesen vielen Wesen, ein bisschen wie in einer existenziellen Vitrine gelandet. Und du beschließt, das zu verändern. Und du fängst an, das Selbst zu studieren. Switch in der Sprache. Oder du bist interessiert an der Berührung mit dir selbst. In unserer Geschichte, um die rund zu machen, du startest, öffnest die Tür deines Apartments und spazierst durch dein Schloss und gehst Stockwerk für Stockwerk durch, guckst, wer da wohnt, was da für Schilder stehen, öffnest die Türen, begrüßt die Leute, die da leben, sprichst ein paar Takte mit denen, etc. Das heißt, du bekommst plötzlich einen realen, nicht vom Bauplan, einen realen Kontakt, wer da so alles in dir anwesend ist. Das ist das in mythischem Bild, was wir tun. Das ist in Dogens Sprache von gestern Abend, Zen-Meister Dogen, das Selbststudieren. Oder in dieser Formulierung für unser Osterretreat, Intimität mit dir selber, dich selbst erforschen. Weil, das habe ich dieses Bild hergeholt, wir das Gefühl für unsere königliche Würde, für unsere, königlich meint, die Weisheit und im Grunde Mächtigkeit aus unserem wahren Wesen, unsere Buddha-Natur, unsere Buddha-Qualität, unsere göttliche Qualität, ja. Man wird das Gefühl dafür verlieren, wenn wir nur noch in dem Zimmer hocken, uns von ein paar Leuten ernähren lassen, hin und wieder den Lageplan zeigen, wer wo wohnt. Das ist, was nur das Denken, also ein kleiner Teil des Denkens, Denken ist gut, aber nur ein kleiner Teil des Denkens tut. Wir reduzieren uns auf die Landkarte, anstatt in die Erfahrung zu gehen. Und wir bekommen das Gefühl für unsere Würde und Kraft und innere Schönheit und Erwachtheit nur, wenn wir aufbrechen aus diesem Schutzgemach und durch das Schloss wandern oder durch den Park oder was auch immer in dem Bild und mit all diesen Wesen und Kräften in Kontakt kommen. Heißt nicht, dass wir diese Kräfte dominieren lassen, dass die plötzlich die Führung übernehmen. Sondern wir bleiben eindeutig die königlichen Wesen dort. Aber es heißt, dass wir mit all denen in Kontakt gehen und sie besuchen und sie untersuchen. Und an einem Zimmer steht zum Beispiel, hier wohnt die Angst. Und die neigt dazu, wenn wir das Zimmer öffnen, bin gleich fertig mit dem mythischen Vergleich, aber es bringt so schön auf den Punkt, die neigt dazu, sobald wir die Zimmertür öffnen, eine dunkle Wolke ins ganze Schloss auszubreiten. Wie so ein Rauchdämon oder ein Tintenfisch. Und man sagt, Moment mal, ich will hier noch durchblicken. Und machen wir mal die Tür wieder zu, Schritt für Schritt, jetzt gehe ich mal da rein, erforscht das. Scham und Schulderleben haben ein bisschen ähnliche Mechanismen. Das heißt, es gibt in uns Menschen, gibt es Qualitäten, Emotionen, die die Neigung haben, die Führung zu übernehmen, die so tun, als wären sie die Chefs im Haus, was sie natürlich nicht sind. Wenn wir jetzt da reinforschen, und ich gebe euch eine, ich mache hier keine reine Tiefenpsychologie, auch wenn ich Elemente der psychologischen Traditionen hernehme, humanistischen, transpersonalen Psychologie etc. Aber ich mache vor allem eine Phänomenologie, also ein Sehen, ein Erforschen, ein Inquiry. Im Grunde, wenn ihr ganz exakt schaut, könnt ihr das Gleiche rauskriegen. Wenn wir diese Phänomene erforschen, wie zum Beispiel Angst, als erstes unsere drei Beispiele, dann können wir fragen, warum tut die das? Scham- und Schulderleben machen das auch. Es gibt noch ein paar Emotionen, die so ganzheitlich erfahren. Trauer ist ein bisschen mehr zu containen. Wut kann das auch haben. Ja? Also warum tut die das? Die sind ja intelligent. Und das, was wir dann rausbekommen können, ist, dass die deshalb so tun, als wären sie die Führung, weil sie auf Lebenssituationen antworten, in denen sie uns in Sicherheit bringen wollen. Wo diese Emotionen oder unsere emotionale Intelligenz nicht den Kombinationen unseres Verstandes traut, damit wir das, was geschützt wird, in Sicherheit bringen können. Deshalb übernehmen die so stark die Führung. Das ist nicht gegen uns. In der Psychotherapie oder gerade auch in der Traumarbeit neigen wir dazu, ja, boah, das übernimmt so stark die Führung, es überschwemmt mich. Das ist nicht toll, klar. Aber dahinter ist eine Intelligenz, dass es die Führung übernimmt und zu sagen, so jetzt hier, hier ist was anderes, hier ist was viel Tieferes, auf tieferen Hirnschichten auch. Und das bedeutet, dass diese drei, gibt noch mehr, aber diese drei zu Recht den Namen bekommen haben, ich habe das so als Überschrift drüber geschrieben, Schutzemotionen. Diese drei ungeliebten und heftigen Emotionen, Angst, Scham und Schuld erleben, wollen uns zutiefst schützen. Das heißt, die drei haben ein Gespür, dass man natürlich hinter diesem ganzen Rauch und Tinte und Qualm und was auch immer Heftiges da drin ist, freigraben muss. Und das möchte ich mit euch jetzt hier in der Teaching-Skizze und dann heute Nachmittag im eigenen Prozess ein Stückchen euch anbieten. Also, was wir freigraben, ist, dass die eigentlich aus einer Unterstützung kommen. Das sind Verbündete. Das sind Helferinnen und Helfer, die dann natürlich manchmal das Kind im Bade ausschütten und das Gefühl haben, okay, ich habe dich einmal gerettet, also musst du den Rest des Lebens auch auf mich hören. Das ist die Falle und das ist nicht fair. Und da gilt es, die zurückzupfeifen. In ihre Ursprungsfunktion. Um sie aber zurückzubringen in ihre Ursprungsfunktion, müssen wir ihre Ursprungsfunktion verstehen. Die lassen sich nicht in ihr Zimmer zurückschicken, solange wir sie nicht verstanden haben. Na, führen sie uns an der Nase rum. Wenn wir sie verstanden haben, sind die bereit zu gehorchen. Deshalb müssen wir da durchtauchen und gucken, was ist dahinter. Also, alles, was uns schützen will, das gilt auch zum Beispiel für die Wut. Alles, was uns schützen will, hat, wenn wir nach innen forschen, ein Gefühl dafür, dass hier etwas, also natürlich ist außen eine Bedrohung, ob die jetzt real vorgestellt, wie auch immer ist, sei mal dahingestellt, zunächst antworten diese Gefühle auf was Reales. Weil sonst braucht es keinen wirklichen Schutz. Ja? Und dann bleibt es manchmal in der Schlaufe. Und triggert uns. Aber das ist eine Bedrohung, die lassen wir mal draußen. Aber hier in uns ist das Gespür aller drei Schutzemotionen, dass die ein Gefühl haben dafür, dass wir schützenswert sind. Sonst würden sie es nicht schützen. Wenn wir schützenswert sind, haben diese Schutzemotionen ein Gespür oder eine innere Intelligenz, dass wir kostbar sind. Wenn wir einen Zugang haben zu unserer Kostbarkeit, spüren wir im Grunde, auch wenn wir das zunächst und zumeist nicht so nennen, unsere Liebe zu uns selbst und zum Leben. Das heißt, so paradox das für viele Menschen klingen mag, im Herzen der Angst, im Kern der Scham, im Zentrum des Schulderlebens steht unsere Liebe zum Leben. Das ist das eigentliche Feuer. Und deshalb habe ich die drei auch, ich habe da die Plakate, ihr habt es euch ja zum Teil schon angeschaut, so punktzentrisch gelegt und in der Mitte diese Kristallkugel, wie so ein kleines dreidimensionales Mandala, als Bild für unser tiefstes Wesen, für unsere erwachte Essenz. Als Individuen jetzt, bleiben mal in diesem Feld, dass wir Individuen sind. Ja, und letztlich haben die da ihre Wurzel draus, einen Ausdruck von Grundkräften aus der Tiefe unseres Wesens, wer wir wirklich sind, dann mit vielen, vielen, vielen Schichten über Form transformiert und angepasst an die äußere Wirklichkeit unseres in der Weltseins. Jetzt machen wir das mal Schritt für Schritt im Detail. Also ich habe die ein bisschen so wie so ein Vorschau, Möglichkeit ist, so wie ein Kinofilm oder ein gutes Buch, was dir draußen so eine Ahnung von der Lösung andeutet, aber nicht ganz sagt. Also das ist zum Lesen animiert. So ein bisschen habe ich das hier drüber geschrieben. Also ich starte mal mit der Angst. Die hat was am grundlegendsten von diesen drei Schutzemotionen, ist auch mit den grundlegendsten Instinkten in uns verbunden. Hat eine Verbindung zu unserem Survival-Instinkt, Überleben. Angst oder die Kunst, sich selbst zu schützen. Bewusst so formuliert. Und Angst reagiert, also wir spüren das ganz somatisch, schaltet ein Stück unser Denken aus, was ich eben gesagt habe, übernimmt die Führung. Deshalb ist, wenn das anspringt, das System, das kann man auch neurobiologisch zeigen, ja, wenn das System Angst anspringt, ist oft können wir nicht mehr sortiert denken. Schaltet etwas unser Gehirnbereich, der logisch und in Sequenzen zu denken vermag, ab. Weil hier geht's, das kannst du nicht blicken und errechnen, das musst du handeln, reagieren. Und drei Grundweisen, wie Angst uns führen will, ist, dass wir uns verteidigen, die drei Klassiker, ja, dass wir uns verteidigen, wenn das geht, ja, schützen uns in der Situation, stopp, so nicht, Schluss jetzt. Ja. Oder auch andere Phänomene, kann ja auch geistige Phänomene, wo wir sagen, okay, da gehe ich jetzt nicht weiter, Schluss, das brauche ich nicht. Ja, oder jemand kommt einem doof im alltäglichen Leben. Ja, wir haben das in vielen Situationen. Also stopp, möchte nicht, dass Sie so mit mir sprechen. Da geht's lang. Also wir verteidigen uns. Wenn das nicht klappt, hauen wir ab. Nichts wie weg. Flucht tut jedes Tier. Ja, wenn du deinen Hund mit einem anderen Tier konfrontierst, wo er merkt, die haben das sehr schnell raus, instinktiv, ja, da wird es gefährlich, den kann ich jetzt nicht mir vom Leib halten oder verteidigen, aber ich bin nicht der Stärkere, tschips, ist er weg. Oder macht die berühmte Demutsgebärde. Das können die Hunde. Und das Dritte ist, wenn beides nicht klappt, gibt noch ein Register, dann stellen wir uns, das kommt auch aus unserer zoologischen Geschichte, wir stellen uns tot. Das wirkt so absurd, aber die Sache ist, dass die meisten beutegreifenden Tiere, also wenn das mal ins Tierreich zurückbuchstabieren, dass die meisten Tiere auf Bewegung reagieren. Ja, lass mal von einer jungen Katze, lass mal das Wollknäuel ein bisschen hüpfen. Ist sie drauf. Ja, wenn das Wollknäuel still da liegt, überlegt sie sich, ob sie mitspielt. Ja, also die reagieren auf Bewegung. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Bewegung rausnehmen und so spielen, als wären wir völlig uninteressant. Nämlich tot in Anführungszeichen. Haben wir noch eine Chance, dass wir nicht angegriffen werden? Auf der biologischen Ebene, von der Evolution her, da müssen wir es ein Stück verstehen. Und das ist in unserer menschlichen Form, ist das dieses Freezing, dieses Erstarren, was dann manchmal auch hängen bleibt. Das heißt, das sind drei Grundformationen, wie Angst versucht, uns zu schützen. Das ist nicht gegen uns, dadurch, dass wir uns verteidigen, also Wut, Aggression, Flucht, fliehen, wir verlassen die Situation, was sinnvoll sein kann, oder Wir gehen, ich übersetze es mal ein bisschen in eine alltagstauglichere Ebene, wir gehen einfach in ein inneres Stille sein. Das wäre die reife Form von Todstellen. Ja? Wir sind einfach stille und lassen den anderen seinen Unsinn erzählen, bis er fertig ist. Und entspannen, vielleicht können wir ein bisschen meditieren, entspannen in die Präsenz des inneren Gewahrseins, schauen uns das an und gehen nicht mehr ins Reagieren. Weder fliehen, noch verteidigen, noch sich verstricken. Lassen den babbeln und irgendwann ist gut. In manchen Konflikten ist Stille sein das Einzige, was hilft. Und ein wirklich guter, ein reifer Schlüssel, das ist eine Hochentwicklung, dieses Anhalten, nichts mehr tun, Todstellen, Anführungszeichen, im Sinne von Stille sein, nicht mehr verfügbar sein, reagieren. Was die Angst unterstützt oder was sie unterstützen will, schon genannt, ist unser Überleben. Das heißt, was die Angst entspannen hilft, ist, wenn wir uns verbinden mit einer Qualität unseres Überlebens, die von der Bedrohung nicht berührt ist. Das heißt, also hier betreten wir dann den essentiellen oder spirituellen Kontext. Das heißt, wir bekommen Angst, das ist meine Erfahrung auch in der Arbeit, therapeutischen Arbeit mit Menschen, wir bekommen wieder die Führung. Denkt dran, dass die Angst wie ein Tintenfisch ist, der das ganze Schloss zutintet. Ja? Also wir bekommen die Führung wieder als königliche Wesen, wenn wir uns in uns selbst so verwurzeln, Hara, Unterbauch wäre ein Klassiker dafür. Ja, für euch heute auch in die Meditation durch diese Räume, wo ihr euch verwurzeln könnt für diese drei Emotionen. Also wenn wir uns so verwurzeln können im Hara, oder manche von euch kennen den Yin-Atem. Yin-Atem finde ich eins der tollsten Panik, Angst etc. lösenden Meditationsmethoden. Diese nicht nur nach innen sich verwurzeln im physischen Körper, sondern im physischen Körper spüren, wie wir eigentlich unendliche Wesen sind, also in Kontakt kommen mit der Essenz. Dann können wir uns immer noch nach außen schützen, aber die Angst übernimmt nicht mehr die Führung und macht uns nicht mehr kirre, sondern wir entspannen in diese innere Seinsqualität und Seinspräsenz. Also was die Angst bräuchte, Hara, Erdung, erster Atemraum, ich deshalb dahingeschrieben, der eigenen Kraft vertrauen. Eigene Kraft vertrauen heißt nicht stark sein. Wir können stark sein, vertrauen unserer Stärke doch nicht. Es gibt Menschen, die sind nicht physisch stark, die vertrauen so ihrer eigenen Kraft, das ist eine Wucht. Wenn wir in die Angst, jetzt lassen wir mal die ganze Bedrohung, wenn wir in die Angst, jetzt gehen wir noch tiefer, wenn wir in die Angst hineinspüren, also eine Kunst der somatischen Meditation, psychologischen Reifungsarbeit ist, das, was manche Schulen im alten Tibet schon gemacht haben, waren sehr weit entwickelte Schulen, wir können das gut brauchen als moderne Leute, ist die Angst nicht mehr füttern zu lassen von den Ideen, was uns bedrohen könnte oder was schwierig ist, sondern also diese mentale Nachfütterung beenden. Eckhart Tolle schreibt darüber auch toll. Ja, das abzuschneiden, diese mentale Info, die da reinkommt, sondern das reine Gefühl, die reine somatisch-emotionale Qualität spüren. Welche Qualität hat das? Und die Forschung zeigt, dass diese Art von rein somatischer Emotionalität instabil ist und nur 90 Sekunden währt. Das hält sich im System nur 90 Sekunden, wenn wir es nicht nachfüttern. Das heißt, muss flink sein in der Erforschung, das ist weg. Liebe Angst, bleib doch bitte noch da, ich möchte dich erforschen. Und wenn wir in die Energie der Angst reinfühlen, spüren wir eine unglaubliche Power, die hat was Vibrierendes. Und die hat, wenn wir noch tiefer, und hierfür müssen wir vergessen, was wir sonst mit Angst assoziieren, mental, in die reine Erfahrung gehen, die hat was Ekstatisches. Ein philosophischer Lehrer von mir hat mal gesagt, Angst ist die Krankheit der Ekstatiker. Krankheit, in Anführungszeichen. Also, Angst ist die hat eine Ähnlichkeit mit Ekstase. Ja? In der Ekstase fühlen wir uns getragen von einer Macht, die größer ist als wir selber und finden das super. In der Angst fühlen wir uns getragen oder überwältigt von einer Macht, die größer ist als wir selber und finden das ganz furchtbar. Ja, aber es ist, ich sage nicht, das ist eine innere Wertung. Es gibt Kräfte, die wirklich heftig sind. Und da gibt es keine Diskussion drüber. Nur die Innenerfahrung der Angst, die rein energetische Erfahrung, ist nah an der Ekstase oder ist, wenn wir in die Tiefe gehen, eigentlich ein ekstatisches Potenzial. Wenn wir noch weiter gehen, was ist hinter der Ekstase? Hinter der Ekstase ist ein Gefühl für das Schöpferische. Also in der Essenz der Angst ist eine kreative Dynamik. Deshalb, kennt ihr vielleicht auch, häufig macht mental Angst, was wir nicht kennen, was wir nicht einordnen können. Haben Kinder schon. Die haben Angst vor einem Tier, das sie nicht kennen oder vor einem Land oder als Erwachsene auch. Ja? Hu, das kenne ich nicht. Erleben wir oft in der inneren Arbeit, so buh, da hat sich was geöffnet, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Wenn man dann forscht, ist es vielleicht äußerst angenehm. Nur derjenige kennt es nicht, der kann es nicht einordnen. Also wenn der Verstand was nicht kennt, ist einer der Register, die erzieht Angst. Und dann kommt das Ganze in Fluss. Bedeutet, auf der Tiefe hat der Verstand recht, weil die Tiefenenergie der Angst, was Schöpferisches ist, nämlich was in dir sich öffnen zu lassen, was es noch nicht gibt. Klar kannst du es nicht kennen. Ist ja neu. Das bedeutet, wenn die Angst zu stark Führung übernimmt in unserem Leben, verhindern, blockieren wir uns in den Schritten ins Neue. Wir bleiben in den vertrauten kleinen Kreisen und glauben irgendwann nur noch den geringsten Rest unserer Wahrheit. So wie diese Könige in meiner Bildgeschichte, die dann in ihrem Apartment hocken bleiben, sich lediglich noch die Baupläne zeigen lassen. Die Angst reduziert uns auf dieses Kleine, was sich gerade noch sicher anfühlt. Aber das stimmt nicht. Es ist viel mehr sicher in dir. Nur, du kennst es halt nicht. Von einem großen Zen-Meister gibt es diese schöne Ausrichtung, Bernie Glassman, ich gelobe mich einzulassen auf das Unbekannte. Das ist diese Herzweitung. Das bedeutet, wenn wir jetzt die tiefste Schicht öffnen, wenn wir die Angst verstehen als powervolle Ekstase, Kreativität und die Fähigkeit, Neuland zu betreten, heißt nicht, dass wir keine Angst mehr spüren. Aber heißt, wie Chögyam Trungpa auch sagte, er sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, der große tibetische Meister, dass wir keine Angst mehr vor der Angst haben. Die ist menschlich, die ist kreatürlich. Wir werden das immer fühlen, aber wir lassen uns nicht davon dominieren. Und wir lassen uns gleichsam durchfallen in diese innere Freiheit. Wenn wir frei werden von der Angst, entsteht eine furchtlose Offenheit für das Leben. Furchtlose Offenheit heißt nicht, dass alle mit dir machen können, was sie wollen. Überhaupt nicht. Sondern furchtlose Offenheit heißt, dass du sehr wohl für deine Impulse, auch für die Botschaften der Angst, wo sie angemessen ist, sorgst und dein Leben schützt, so gut es geht, aber dich davon nicht dominieren lässt in deiner Selbst- und Welterfahrung. Furchtlose Offenheit, nochmal Chögyam Trungpa, ist im Grunde das Herz, wie er sagt, das Herz der Kriegerin, des Kriegers, des spirituellen Kriegers, Kriegerin, die keine Angst mehr haben. Und er schreibt einen interessanten Satz, die Kriegerin, der Krieger hat keine Angst mehr vor sich selbst. Weil das ist unser größter Angstfaktor. Also, wenn wir die Angst in die Tiefe öffnen, kommen wir zu dieser Kreativität Ekstase, dieser hohen Energie, das Neuland zu betreten und dann in die furchtlose Offenheit und damit in die Freiheit. Und damit sind wir im Zentrum. Jetzt haben wir noch andere Gesellen da. Und das Interessante ist, in der Außen wirken die sehr verschieden. In der Tiefe ergänzen sie sich nochmal. Das Zweite ist wesentlich subtiler, ist eine andere Qualität in uns, eine völlig andere Ebene. Das Erste ist verbunden grundsätzlich Angst mit unserem Überleben. Auf allen Ebenen. Das Zweite, was hier reinkommt, ist Er zeigt uns auf was anderes hin. Das zeigt uns, dass es uns nicht ausreicht, einfach zu überleben und uns sicher zu fühlen, sondern dass wir überleben wollen als diese Wesen, die wir sind. Also nicht einfach nur überleben, dahin vegetieren. Wir wollen überleben, also wir wollen uns schützen als diese Wesen, die wir sind. Und dann kriegen wir mit, auch wenn uns das vielleicht kognitiv noch nicht klar ist, aber unser Fühlen, unsere Seele weiß das, unsere Ganzheit weiß es, wir sind ziemlich unvergleichlich. Wir sind, wenn ihr guckt euch mal hier im Raum um, ob es irgendwo eine Doublette von euch gibt. Wir sind ziemlich einmalig. Und diese Einmaligkeit hat zu tun mit dem Sichtbarwerden, und zwar für dich selbst und für andere, von etwas, was niemand außer dir kennt. Und das hat was Verletzliches. Weil du von nichts gedeckt bist, außer von dir. Und aus diesem von nichts gedeckt sein, außer von dir selbst, entsteht in Bedrohungssituationen die Schutzemotion Scham. Scham oder die Kunst, sich unsichtbar zu machen, weil das ist der Impuls. Wenn wir uns so verletzlich, einzigartig zeigen, kommt der Impuls, sich unsichtbar zu machen. Und Scham tut das in gewisser emotionaler Weise, verstärkt so das unangenehme Empfinden von gesehen werden, sich zeigen oder auch, interessanterweise, wir schämen uns vor uns selbst. Du kannst dich ganz alleine mit dir, nur mit dir schämen. Brauchst keine anderen für. Das zeigt, es liegt nicht an den anderen und dir selbst, sondern es liegt an dem eigenen sich selbst zeigen. Sich wahrnehmen als. Und am liebsten machen wir uns unsichtbar. Und das ist die Wirkung des Scham, das beabsichtigte Scham. Uns wieder zurück zu buchstabieren in dieses Unsichtbarsein. Dann ist alles gut. Das Werkzeug, was die Scham benutzt, ich meine, die sind intelligent, diese Emotionen. Die benutzen das, was wirkt. Das Werkzeug, was die Scham benutzt, ist, dass sie unser Selbstwertgefühl für unsere Einmaligkeit auf den Kopf stellt. Das Selbstwertgefühl kippt, steht auf dem Kopf, kann im Extremfall wie zu einem Selbsthass werden. Aber Hass ist Liebe, die auf dem Kopf steht, nicht das Gegenteil. Ja? Also Scham ist die Umdrehung unseres Selbstwertgefühls. Es haben Menschen, die mit Scham zu tun haben, oft das Thema auch von ich mag mich nicht. Selbstwertgefühl. Aber es ist nicht, dass du dich ursächlich nicht magst, sondern es ist, dass ein Muster von Einzigartigkeit, dich zeigen und einmalig sein, noch nicht so durchgereift ist, dass die Scham antickt und die benutzt als Werkzeug, die Umdrehung des Selbstwertes und deshalb, dass dich, boah, ich bin ja auch nicht sehenswert, ich darf ja eigentlich gar nicht sein, am besten nicht mehr weg. Was die Scham bräuchte, also sie schützt uns vor der Wahrnehmung, ja, vor dem Sehen, geht hier um eine andere Ebene, nicht um Existieren, Survival, sondern um gesehen werden, wahrgenommen werden. Was die Scham bräuchte, wäre, auch wieder ganz somatisch, in einem zweiten Atemraum, den hattet ihr jetzt noch nicht, manche kennen die Übung drei Atemräume, da kommt es vor, in einem zweiten, der mit unserer Solarkraft, unserer Power, Sonnenenergie, Löwinnenkraft nennen es manche, ja, diese zweite Atemqualität, unsere persönliche Macht, verbunden ist, bräuchte es diese leuchtende Überzeugtheit von deiner Einzigartigkeit. Nicht die egohafte Variante von Narzissmus etc., dass wir uns toll finden, was dann die anderen nervt, tierisch. Sondern diese innere Leuchtkraft ist keine mentale Sache, es ist somatisch-emotionale Wesensqualität letztlich in der Tiefe. Diese innere Leuchtkraft, das bin ich. Und die Scham reagiert immer auf das, was noch nicht reif oder noch zu wund ist, um gesehen zu sein. Oder reagiert auf etwas, wo wir fühlen, da kommen wir auch ins Traumafeld, was es natürlich auch stark gibt, wir fühlen, das ist so abgründig, das hat so niemand erlebt. Oder ich bin damit wie rausgefallen aus der Menschheitsfamilie und bin auch wieder einmalig, aber in diesem heftigen Sinne. Bloßstellung passiert in Gruppen, so Variante von Scham. Ja? Bloßstellung passiert nicht allein. Du kannst dich nicht allein bloßstellen. Allein in den Bergen wanderst. Die Bäume finde ich immer gut und die Felsen. Ja, aber Bloßstellung passiert in Gruppen. Und zwar dadurch, du bist anders als wir alle. Du bist der Einzige, der das nicht kann. Deshalb funktioniert zum Beispiel auch dieser dumme Appell von, wenn ich mal Schulszene hernehme, also nichts gegen Lehrerinnen und Lehrer, schätze sie sehr, aber ich nehme mal so eine Szene her, so von, wenn ein Lehrer oder Lehrerin enttäuscht ist von der Klasse und sagt, ihr solltet euch alle schämen, dass ihr das nicht könnt. Kein einziger schämt sich. Weil die sind verbündet. Die haben das nicht gerafft. Der Lehrer hat es schlecht erklärt oder die haben die Hausaufgabe nicht gemacht, weil sie keinen Bock hatten. Ja, die Bloßstellung passiert, wenn alle das gemacht haben und einer nicht. Schäm dich, die anderen können es nicht. Die anderen kannst du nicht. Das ist diese, und da kommen wir an diese Einzigartigkeit. Und dann zu sagen, ja, ich bin das leuchtende Wesen, das diese Scheißaufgabe nicht macht. Dazu gehört viel Power, das haben wir normal nicht. Also die Auflösung, die Erlösung der Schamqualität, Schutzfunktion ist, wenn wir ins spirituell existenzielle Feld gehen, diese innere Leuchtkraft, deine Einzigartigkeit, so wie du bist. Heißt nicht, was du machst, ist alles klasse. Ist nicht Handlungsebene, ist Seinsebene. Die hat die Scham, das wisst ihr, hat eine gewisse, nicht ganz so wie das, die Angst zum Survival, hat eine gewisse Nähe zum sexuellen Instinkt, zur Sinnlichkeit, zum Fühlen, aber eine gewisse Nähe, weil wir da auch in Kontakt mit unserer Einmaligkeit als Frauen, als Männer, wie auch immer, kommen und einer großen Offenheit. Ja, die drei haben eine Nähe zu den drei Grundinstinkten. Aber wie gesagt, es ist nicht so dicht wie beim ersten. Die Energie da drin ist, und meist das Wichtigste schon gesehen, was die Scham macht, die kreiert einen Schleier. Also die macht etwas, diesen Schutz, das nicht durchsichtig ist. Deshalb haben wir oft, wenn wir mit Schamthematik zu tun haben, sowas von so nebulös. Und ich will ja sehen, aber irgendwie sind da so viel Nebel und ich kann nicht sehen. Das ist das Verhindern des Sehens, um sich zu schützen. Altes Schutzmuster. Ja. Und wenn wir das da durchschauen können, wenn wir unsere Einzigartigkeit, jetzt nehme ich mal diesen Lösungsweg, wenn wir unsere Einzigartigkeit, auch biografisch, manchmal ist es harte Arbeit, über, je nachdem, wenn wir heftige Sachen erlebt haben, über viele, viele Jahre bis Jahrzehnte therapeutische Arbeit an dir selber. Ja. Wenn wir unsere Einzigartigkeit inklusive Biografie so letztlich lieben können, dass wir da drin stehen und ruhen und es leuchten lassen, egal was geschehen ist, egal wie wir ticken, wenn wir diese Einzigartigkeit von innen her bejahen, hat die Scham keine Macht mehr. Und wir spüren in der Tiefe, wenn wir dahin frei werden, spüren wir aus unserem wahren Wesen, Mitte, die Leuchtkraft und Schönheit unseres Seins. Die leuchtende Schönheit ist die seinshafte Gegenqualität, oder ist die Auflösung, ist viel mehr als gegen, ist die Auflösung von Scham und Schleier und ich bin nicht in Ordnung. Jetzt haben wir noch ein Drittes, was auch zu schaffen macht. Und es ist wieder ein Dimensionensprung. Ja, ihr merkt, die Arbeiten sind nicht nur verschieden, die sind völlig verschiedene Dimensionen. Das erste ist die Dimension zu existieren, Angst. Das hier ist die Dimension gesehen zu werden, sich zu zeigen, einmalig zu sein. Und es kommt wieder eine andere Dimension. Und die habe ich überschrieben mit Schuld erleben, ganz bewusst. Weil Schuld ist ein situatives Faktum. So wie Erfolg oder Misserfolg oder was auch immer. Ja, ich kann eine Schuld an was haben und habe überhaupt kein Schulderleben. Jemand hat irgendwas zerstört. Null Schulterleben. Am Arsch vorbei. Ja, also das ist nicht identisch. Manchmal wünschen wir uns Schulterleben von Menschen, die bestimmte Dinge tun in dieser Welt. Das Schulterleben ist nämlich auch eine Schutzfunktion, eine Schutzemotion, die uns eigentlich behüten will, auf einer ganz anderen Ebene. Das Schulterleben, auch wieder diese Andeutung der Lösung oder die Kunst, sich selbst zur Wahrheit zurückzubringen. Schulterleben tickt normalerweise an bei einem etwas, was wir aktiv tun oder nicht tun. Tickt an bei Handeln oder Denken oder Sprechen oder manchmal auch ein bisschen nicht können, dann geht es aber eher Richtung Scham. Ja. Schulterleben geht hin, vor allem, ich habe was gemacht und dann kommt dieser Response. Oder ich habe was nicht gemacht, was ich hätte tun sollen, jemandem geholfen. Wie geht's denn dem jetzt? Und meine Hilfe wäre wichtig gewesen, habe ich nicht gemacht. Also so ganz einfache Muster. Ja, das heißt, Schulterleben hat was zu tun mit unserem Handeln, Denken, Sprechen, unserem Aktivsein in der Welt. Und dahinter immer, und das, anders funktioniert Schulterleben nicht, das kriegen wir nun meist nicht mit, immer mit einem Wertesystem. Wir können, ich nehme mal irgendeine eingefahrene, verknöcherte, traditionelle religiöse Form, in welcher Religion auch immer, gibt es überall, ja, und du stiefelst da rein in den Tempel, Kirche, Synagoge, was auch immer, machst alle möglichen Sachen, die nicht erlaubt sind. Und wusstest das ja nicht, ja? Naiv, touristisch, freudig, interessiert, was auch immer. Irgendwann schickt dich jemand raus. Dein Schulterleben ist vermutlich, wenn überhaupt vorhanden, relativ gering. Wenn ein Insider oder Insiderin dieser Religion das gemacht hätte, hätte er massivste Schulderfahrung. Boah, ich hab das und dieser heilige Bereich, da bin ich drüber gelatscht und hatte Schuhe an und so weiter. Ja, also das an diesem einfachen Beispiel, das ist das Wertesystem, das bejaht wird, deshalb reagiert die Schulderfahrung. Wenn ich das Wertesystem überhaupt nicht teile, tickt es null an bei mir. Allenfalls, dass ich vielleicht diese Menschen da missachtet habe, hätte besser aufpassen können. Sorry, ja, war nicht böse gemeint. Das heißt, das Schulderleben ist ganz etwas Subjektives mit dem, wie wir mit Werten verbunden sind. Schulderleben in der Wucht, wie wir das erleben können, hat was nicht umsonst, sprechen wir auch davon, hat was von einer Last oft, also wenn wir das wirklich erleben. Das hat was, und das ist jetzt die Feinstruktur, die aber sehr powerful ist im Schulderleben, ist, das Schulderleben macht etwas, das ist sehr tricky. Das bindet uns zurück an die Vergangenheit. Es ist äußerst schwierig, etwas zu tun, aktuell und weiter zu tun, während du dich da unschuldig fühlst. Also dann gibt es einen Switch, ein Pendel. Jetzt fühle ich mich schuldig, jetzt mache ich es wieder, jetzt fühle ich mich schuldig, jetzt mache ich es wieder. So, aber im aktuellen hier knockt das Schulderleben in der Regel aus, dass wir weiter so handeln. Das heißt aber meistens, zunächst und meist tritt das Schulderleben auf in der Fixierung auf die Vergangenheit. Ist etwas, das hast du gemacht. Und das ist das, die Falle da drin, dass wir uns selbst oder andere Menschen darauf reduzieren, was jemand gemacht hat und nicht, was jemand ist. Ja, das stellt eine große Anfrage generell an unseren Umgang mit Schulderfahrung oder realer Schuld und unserem Umgang mit sogenannten Täterinnen und Tätern oder Verbrechen in der Welt etc. Du hast das gemacht. Wir reduzieren den Menschen, auch wenn das sicher nicht gut war und braucht seine Antwort, klar. Aber wir reduzieren den Menschen, das ist der Täter von, das ist der Mörder. Ja, das ist nicht der Mörder, das ist ein Mensch, der einen Mord begangen hat. Wir reduzieren den Menschen auf die Taten, das macht die Schuld, das Schulterleben auch. Es reduziert uns darauf, wir können gar nichts anderes mehr denken und fühlen, das reduziert uns, du hast es gemacht. Auf diese Tatdimension. Und es hat eine enorme innere, gegen uns selbst gewandte Aggressivität, wie das uns peinigt, wenn wir da richtig reinfallen. Nun will auch dieses Schulderleben nichts Negatives. das will uns eigentlich schützen. Das will uns, wenn wir der Spur des Schulderlebens folgen, das will uns deutlich machen, du hast da anders gehandelt oder nicht gehandelt oder irgendwie gesprochen, als es eigentlich dem entspricht, was du für wertvoll hältst. Du bist da weggerutscht von deiner Liebe zu deinen Werten. Du bist abgeglitten von dem, was dir eigentlich kostbar und liebenswert ist. Du bist abgeglitten von deiner Liebe zur Wahrheit, von deiner Leidenschaft für das Leben. Das will es uns eigentlich zeigen. Das heißt, wenn wir Schulderleben konstruktiv nutzen und nicht einsteigen auf diese Selbstaggressivität, Selbstgeißel und Last und so weiter, diese Fixierung auf die Tat oder Nicht-Tat, das Schulderleben will uns eigentlich zurückführen wieder zu unserem Wert. Deshalb die Kunst, sich selbst zur Wahrheit zurückzubringen. Wenn wir das Schulterleben durchlässig werden lassen, dafür brauchen wir das Gefühl, dass wir königliche Wesen bleiben, auch wenn wir mal was falsch machen. Wie geht es, einen Fehler zu begehen, ohne unsere Würde zu verlieren? Also wenn wir das besser und besser hinbekommen, wenn wir das üben, dann bringt uns das, verwandelt sich das Schulderleben, verwandelt sich aus diesem Last- und Fixiergefühl und diesem stacheligen, schmerzvollen, verwandelt sich in den, das will mich ja hinführen zu dem, was ich eigentlich liebe, was mein Herz liebt und für wertvoll hält, was kostbar ist aus meiner Sicht. Und dann kann man sagen, okay, liebes Schuldgefühl, hast du jetzt erreicht, jetzt bin ich da, jetzt kannst du in Urlaub. Und im besten Fall macht es das. Und dann gehen wir weiter, nicht mehr mit Schuld erleben, sondern wir gehen weiter mit der Öffnung unseres Herzens für die Liebe und für das, was wir eigentlich lieben und wertschätzen, für die Wahrheit. Das heißt, die innere Energie des Schulderlebens ist diese Rückführung, Zurückführung in unsere Liebe zur Wahrheit, in das, wofür wir eigentlich gehen. Und wenn wir das mit einem anderen Wort beschreiben, ist das für den Sinn des Lebens. Und wenn wir in unsere menschliche Existenztiefe eintauchen, spüren wir, wenn wir das Schulderleben relaxen können, wenn wir dem vertrauen, was unser Herz liebt und für wahr fühlt, von innen her, das ist keine kognitive Wahrheit, die du einen Satz schreibst, sondern das ist mein Weg, das ist meine Wahrheit, das ist meine Wesensaufgabe oder das, wofür ich gehe, das ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Begegnen wir einer komplexen inneren Intelligenz in uns, die uns führt, genau diesen Weg. Und das nennen wir innere oder diamantene Führung. Das ist die eigentliche Führung, die aus ein ganzes Jahrestraining letztes Jahr dazu gemacht, aus vielen, vielen Aspekten. Es ist nicht eine kleine Stimme, die dir sagt, geh rechts oder links. Ja, sondern die Komplexität unserer aus dem Sein, aus dem Wesen kommenden gesamten Intelligenz mit vielen Facetten, in dieser aktiven Gestalt von Weg führen, Weg gehen, dahin geht's. Das willst du tun. Und das kann dir niemand von außen sagen. Gute Menschen können dich nur unterstützen, also Lehrerinnen, Lehrer oder Therapeuten, Therapeutinnen können dich nur unterstützen, dem zu vertrauen, das zu befreien. Aber letztlich kannst du das nur selber spüren. In der tiefen Struktur ist es das sogenannte absolute Gewissen, für das wir sogar dann bereit wären, im Extremfall unser Dasein in dieser Welt zu opfern. Also lieber zu sterben, als das zu verraten. Das hat eine unglaubliche Wucht. So Existenztiefe. Ja, das ist die innere Führung, die Diamantenführung. Bedeutet, wenn ich es zusammenschaue, komme langsam zum Ende, die Angst bewegt sich im Feld des Existierens und schützt es. Die Scham bewegt sich im Feld des Wahrnehmens, Sichtbarseins und der Einzigartigkeit, unserer inneren Schönheit. Und Schulderleben bewegt sich im Feld von Sinn, Liebe, Wahrheit und Wert und von unserem einmaligen Weg. Also mit furchtlosen, offenen Herzen frei einen Zugang zu haben zur Leuchtkraft und Schönheit unserer Einzigartigkeit, die unvergleichbar ist, und darin durch inneren Führung der Wahrheit zu folgen. Weil die Reifungsgestalt, die sich ergibt, wenn wir durch diese dunklen, schwierigen Tore hindurchtauchen in unser wahres Wesen. Weshalb ich das erzähle, ist nicht in der Idee, dass wir das alles schon können oder in 3 Tagen machen, sondern ist euch ein bisschen eine Landkarte zu geben, dass das möglich ist. Und natürlich vieles mehr, wo ihr noch viel dazulegen könntet. Ihr könntet das Teaching jetzt entfalten und noch weiter optimieren. Ja, wir können forschen und heute Nachmittag wird das ein oder andere vielleicht in dir auftauchen und ich mag dich sehr ermutigen, dem zu vertrauen, auch wenn ich es nicht gesagt habe. Wo du sagst, ah, das ist meine Entdeckung, Einzigartigkeit. Und wichtig ist mir, dass diese Emotionen nach unten hin durchlässig sind, dass wir die nicht wegmachen müssen. Dass wir die immer wieder fühlen, ich auch. Aber das Fühlen wird freier und sie werden transparent auf das tiefere, leuchtende Wesen, unsere Wesenswahrheit, die sich da drin ausdrückt. Das sind Tore zum Wesen, wenn auch sehr heftige. Vielleicht kennt ihr ihn zum Abschluss, in Hindu-Tempeln gibt es das, aber auch in gotischen Kathedralen, die gewisse Ähnlichkeiten haben beide miteinander. Kennt ihr aus, wenn man reinkommt, sitzen die Dämonen und wollen die Menschen abschrecken. Und die schreckhaften Geister bleiben draußen. Das ist die Idee. Also wer nicht den Mut hat, sich diesen Fratzen und Dunkelheiten zu stellen, der ist nicht wert für das Heiligtum da drin. Und das ist hier auch. Ja. Wer nicht den Mut hat, sich die Finger schmutzig zu machen und das Herz wund an dem Durchforschen, kann sein wahres Wesen nicht erkennen. Wer nicht das Interesse hat, durch das Schloss zu tigern, und mal die Türen aufzumachen, gucken, was es für Tintenfische und sonst was in deinem Schloss gibt, kann nicht wirklich königlich sein. Das ist die Struktur da drin. Niemand sagt das, ich formuliere es nur. Das ist die Struktur, wie sich Wirklichkeit zeigt. Also, im Sinne von Ermutigung, durch diese Dinge hindurchzugehen und Geduld mit dir zu haben und dahinter die Morgenröte, das Morgenleuchten deines wahren Wesens zu füllen. Und dafür wollte ich das mit euch teilen.